Heute zu Gast der Projektentwickler, unternehmerische Tausendsasser, Geschäftspartner von OMR, Tommy Kareitzer.
Eine Wette gehe ich ein, dass ich behaupte, die Innenstädte werden sich neue finden. Es wird, glaube ich, eine Innenstadt geben, die wir so noch nie gesehen haben in der Vergangenheit. Aber ich glaube einfach daran, dass die Menschen von diesem Rathaus, vom Hauptbahnhof, von dieser hochzentralen Lage immer wieder angezogen werden. Und es werden halt andere Nutzungen sein. Und ich glaube, andere Konzepte, die in diese Häuser reinziehen oder neue Häuser entstehen, das wird alles so seine Zeit dauern. Aber man wird auch gucken müssen, dass man Impulse setzt und dass man für Frequentierung sorgt. Und da, glaube ich, haben wir mit dem Hamburger Ding oder diesem Co-Ding, das wir jetzt auf die Straße bringen, ein Konzept, das für Frequenz sorgen kann, das Menschen wieder anzieht und halt für einen Mehrwert in der Innenstadt sorgt. Let's go!
Go! Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Hinweis auf eine Firma, die ich selber sehr, sehr gerne gegründet hätte. Ich habe es dem Gründer sogar persönlich hier im Podcast vor anderthalb Jahren, glaube ich, erzählt. Die Rede ist von Blinkist, B-L-I-N-K-I-S-T. Was machen die? Die fassen vor allen Dingen Sachbücher so zusammen, dass man sie kompakt in 15 Minuten als Audio hören kann. Das kostet natürlich Geld, aber es ist einfach ein super Business. Die haben 4000 Sachbücher sozusagen als Audio aufbereitet und ich habe mir auch vorgenommen, jetzt zum neuen Jahr wieder etwas mehr Bücher zumindest mal zu hören. Und ins konkrete Visier habe ich genommen ein Buch von Stephen Covey, das heißt 7 Habits of Highly Successful People. Während des Studiums fand ich das Buch so dermaßen lächerlich und peinlich, dass irgendwer so Tipps gibt irgendwie zum Highly Successful People und so. Aber gut, mein Freund Michael Trautmann hat es mir noch mal ins Herz gelegt. Ich werde es mir jetzt anhören über Blinkist. Wer Blinkist auch ausprobieren möchte, vielleicht jetzt im neuen Jahr. Es gibt verschiedene Aktionen. Natürlich blinkist.de/OMR. Da gibt es 25% auf das Jahresabo. Ansonsten kann man das auch alles 7 Tage lang kostenlos testen. Einfach blinkist.de/OMR. Der Mann, der jetzt kommt, ist nicht nur ein spannender Unternehmer, es ist auch der Mann, mit dessen Firma wir gemeinsam hier mit OMR für die nächsten 20 Jahre den Hamburger Fernsehturm, den Telemichel, betreiben werden. Wir haben Anfang des letzten Jahres dazu einen Pitch gewonnen und dürfen das machen. Übrigens, da ist auch die Messe Hamburg mit dabei. Aber als wir uns kennenlernten, der Tommy Kareitzer und ich, vor so 2-3 Jahren, da fand ich ihn deswegen vor allen Dingen spannend, weil er aus einem Projekt für benachteiligte Jugendliche, einen Basketballverein in einem Hamburger Stadtteil in Wilhelmsburg, einen Basketball-Bundesligisten geformt hat mit seinen Partnern zusammen. Da bin ich regelmäßig zu Gast, wenn es dann auch wieder geht. Er hat mittlerweile auch einige Beteiligungen bei Fußballvereinen, aber er ist selber sozusagen vom Schrott ausfahren, gemeinsam mit seinem Vater, self-made-mäßig zu einem Immobilienprojektentwickler herangewachsen mit Projekten über hunderte von Millionen. Daneben hat er auch eine Beteiligung an der Edel Optics, der zweitgrößten deutschen Online-Brillenfirma. Er macht die verschiedensten Sachen. Er ist ein Tausendsasser. Er glaubt vor allen Dingen sehr stark an Innenstädte. Wenn man so in die aktuelle Presse reinhorcht, dann glaubt ja keiner, dass Innenstädte als Immobilien sozusagen Flächen spannend sind. Aber er investiert da sehr stark rein. Übrigens nicht nur in Hamburg, auch in Kiel, auch in Osnabrück. Also in dem Podcast ist alles drin. Hört rein. Unglaubliche Geschichte von nichts sozusagen zum Immobilien-Mogul und Multiunternehmer. Auf geht's, direkt rein ins Gespräch mit Tommy Kareitzer. Moin Tommy.
Moin, moin.
Also ich stelle dich mal so ein bisschen vor, du musst es gleich mal ein bisschen ausführlicher machen, aber du bist eigentlich so Hamburg born and raised, aber hast sozusagen ohne größeren Anschub von außen, dein Vater ist glaube ich hier rübergekommen, hat dann erstmal im Hafen gearbeitet und hast du dann irgendwann Ausbildung gemacht, beziehungsweise Studium gemacht, Bauingenieur. Und dann angefangen mit Immobilien und irgendwann mittlerweile machst du irgendwie alles. Jetzt bist du so Immobilien-Mogul self-made. Ist das korrekt?
Ja, lass mal das Mogul weg. Alles andere stimmt fast. Ganz klassische Gastarbeiter-Geschichte, die erzählt worden ist. Vater und Mutter, 69, direkt nach Hamburg gekommen, damals aus dem ehemaligen Jugoslawien mit einer Tüte in der Hand. Haben wir gerade eben noch ein bisschen im Vorgespräch ein bisschen über Familie gesprochen. Ich bin der jüngste von 3 Brüdern. Alle sind hier schon geboren in Hamburg. Die beiden haben sich auch hier in Hamburg kennengelernt. Ja, und so ging die Geschichte los und tatsächlich von uns dreien bin ich der Einzige, der auch immer hier geblieben ist. in Hamburg, von daher Schule, Studium, Arbeit und jetzt die Projekte, die wir hier so haben. Ja.
Und sagen wir, der Einstieg ins Berufsleben war dann so, wirklich, du hast angefangen selber also Dachkammern auszubauen und dann selber mit deinen eigenen Händen irgendwie Wohnungen zu erschaffen, Wohnraum zu erschaffen und das dann verkauft. Kann man sich das so wirklich so operativ so vorstellen?
Ja, schon. Also der erste Bezug zum Bauen und zu der Immobilie kam dadurch, dass wir Anfang der 90er Jahre ein Haus gebaut haben. Also ein Familienhaus und ganz viel aus Eigenleistung heraus und so 95, 96 gewesen sein, bestand mein Alltag insbesondere darin, in die Schule zu gehen und danach auf die 80er und zur Baustelle zu fahren. Also das war so ein ganzes Jahr und da habe ich im Prinzip alle Gewerke vom Aushub bis dann wirklich bis zum Fliesen alles mitbekommen und das hat mich schon angesprochen. Und als es dann zur Berufswahl oder Studiumwahl kam, was will ich eigentlich machen, habe ich mich dann für Bauingenieurwesen entschieden, bisschen drüber nachgedacht, ob nicht etwas Kaufmännisches, aber dann hatte ich so den Bezug dazu gewonnen und vielleicht auch die richtige Wahl getroffen.
Ja, ganz offensichtlich. Und wie muss man sich das denn vorstellen? Jetzt mittlerweile machst du ja Projekte, teilweise werden wir darüber sprechen, Projektvolumen 50 Millionen, 100 Millionen, je nach Objekt. Mhm. Damit fängt man ja nicht an. Sondern man muss ja irgendwie dann sagen, jetzt lege ich mal los. Und wie ging der Sprung sozusagen von Studium ist vorbei zu ich fange mal an?
Da hole ich tatsächlich noch ein bisschen aus, weil die erste Zeit war eher geprägt durch Medien, witzigerweise, und jetzt gar nicht durch den Bau bedingt. Also das war der Bezug zur Immobilie. So habe ich dann das Studium ausgewählt, habe aber zwei ältere Brüder, die in der Medienwelt schon unterwegs waren. Die sind deutlich älter als ich.
Einer war, glaube ich, Geschäftsführer bei ProSieben, ne, zum Schluss?
Ja, genau. Oder also der eine war lange Geschäftsführer von Sport1 und jetzt bis vor kurzem auch noch Geschäftsführer für den Sport bei ProSiebenSat.1. Der andere war dort Marketingchef und also schon vor ihm in der ProSiebenSat.1-Gruppe. Also haben ihr Leben tatsächlich immer in den Medien verbracht und dann einfach zurückblickend nochmal 25 Jahre zurück. Hier in Hamburg gab es ja damals noch Premiere und dort waren die verankert und haben dort als Redakteure gearbeitet und über die bin ich über so eine freie Mitarbeiterschaft damit reingerutscht und so die ersten 3 Jahre auf dem Studio Hamburg-Gelände verbracht und auch als kleiner Mini-Redakteur mitgearbeitet. Dabei studiert, aber erstmal gar nicht so den Bezug zum Bau gehabt. Und das war eine sehr, sehr schöne Zeit, super Erfahrung, etwas auch völlig anderes. Dann hat Kirch damals aufgekauft und tatsächlich für mich auch eine Schicksalsfrage, bleibe ich hier oder gehe ich mit? Es gab die Option, in München sonst auch weiter zu studieren. Ich habe mich dann dagegen entschieden, bin hier geblieben. Und dann war tatsächlich das erste Mal auch das Umdenken gefragt. Ich hatte, glaube ich, noch so 1,5, 2 Semester zu studieren, dann auch etwas studiumnahes zu machen und dann wirklich als kleiner CAD-Zeichner ins Architekturbüro gegangen und angefangen, Büroplanung zu zeichnen in einem kleineren Büro. Und so fing das an, tatsächlich Stück für Stück. Und dann während dieser Zeit hatte ich da die Möglichkeit, auch so erste kleinere Abbruchprojekte durchzuführen. Mein Vater hatte ein kleines Gewerbe, ist mit einem LKW gefahren. Und so fingen wir dann an mit kleinen Abbruch- und Kernungsprojekten während des Studiums. Und dann wirklich von der Pike auf, so ging es dann immer weiter. Da war ich fertig mit dem Studium, bin direkt in die Selbstständigkeit rein, dann erweitert zu diesen Abbruch- und Kernungsarbeiten, mit ersten Rohbauten begonnen, erste Keller ausgebaut, dann das erste ganze Haus mal gebaut, ein kleines Bauträgerprojekt nebenher mal aufgebaut und umgesetzt.
Aber auch viel selber wirklich gebaut?
Ja, also komplett, also wirklich von der Pike auf, also wirklich alles. Also die erste Zeit war bestimmt durch gewerbliches Arbeiten, ne? Also wirklich Handwerker, ein Team aufgebaut an Handwerkern und einmal, wie gesagt, diesen Abbruchsektor und später echte Rohbauten umgesetzt, also selber. Und das heißt genau so, Material einkaufen, Transporter, LKW, Werkzeug, all das, was man so braucht. Das habe ich die ersten Jahre gemacht und dann immer mehr umgeswitcht in Richtung Planung, Projektentwicklung, Bauträgergeschäft. Und so ist der Prozess so Stück für Stück in die Richtung geglitten, wo ich heute bin. Und dieses Grund-Know-how an Ingenieuren und ich sag mal an diesem Bau-Know-how habe ich ja bis heute im Haus, habe immer darauf gesetzt, dass wir das Know-how auch beibehalten, auch wenn sag ich mal, der Bereich der Projektentwicklung und des Bauträgergeschäfts viel größer geworden ist und dann viel stärker gewachsen ist später.
Und sag mal, wie groß ist die Firma heute von Mitarbeitern her?
Also wenn ich mir nur den Immobilienbereich anschaue, dann steuern wir so 100 Mitarbeiter gerade an.
Okay. Und ist ja keine Umsatz, keine Kennzahl bei euch so richtig, weil Umsatz ist ja, ihr habt ja kein durchlaufendes Geschäft, sondern ihr macht ja immer wieder neue Sachen. Also ihr sucht euch neue Projekte und dann plant ihr die, bekommt dafür Geld oder ihr verkauft die, kauft die. Also wie muss man sich das vorstellen? Beschreibt mal so, was Tagesgeschäft ist.
Also nehmen wir mal die Projektentwicklung, da sind wir am allermeisten tätig. Das heißt, du schaust dir Grundstücke an oder Bestandsgebäude. Und entweder du reißt alles ab und fängst wieder von neuem an zu bauen, oder jetzt, was wir gerade sehr viel machen, ist ja, dass wir mit Bestandsgebäuden viel intensiver arbeiten wollen und halt nicht immer abreißen, sondern es quasi auf den Rohbau wieder zurückbauen und wieder neu ausbauen. Und dann schaust du dir das Baurecht an, was kann man auf dem Grundstück eigentlich bauen, und fängst an, erste Skizzen zu machen, ein erstes Konzept. Und auf dieser Konzeptionierung basierend fängst du dann an, deinen Bauvorbescheid, wie man so schön sagt, abzugeben bei der Behörde oder direkten Bauantrag, und versuchst, Baurecht zu erlangen für das Gebäude, das du später bauen willst. Und das ist tatsächlich alles sehr, sehr langwierig im Verhältnis zu vielen anderen Branchen oder vielen anderen Projekten, weil von dem Ankauf eines Grundstückes bis zur echten schlüsselfertigen Übergabe vergehen halt gerne 4-5 Jahre. Also diese erste Phase der Projektentwicklung dauert so seine Zeit, dann ist die Bauantragsphase sehr schwer einzuschätzen. Wenn es super, super gut läuft, dann bist du so in 3-6 Monaten durch, wenn es nicht viele Fragen gibt. Aber oft ist das Planrecht und das Baurecht nicht immer so klar, oder du willst etwas anderes machen oder etwas Zeitgemäßes, also brauchst du Befreiung oder es ist ein Ticken komplizierter. Und dann gehen die Gespräche mit den Behörden los, mit den Fachbehörden, mit Nachbarn, weil du irgendwelche Befreiungen brauchst. Und dann kann so eine Phase auch gerne mit 2-3 Jahre dauern, bis du wirklich eine Genehmigung erlangst, um dann loszubauen.
Aber um da so eine wirtschaftliche Größe zu greifen, weil Umsatz, wie gesagt, trifft es nicht, mal verkauft ihr dann was oder so, oder vermietet was, aber es ist ja irgendwie nicht so wie bei einem E-Commerce-Laden, dass man sagen kann, so groß ist der, so viel Umsatz macht der. Das ist ja bei euch nicht die richtige Kennzahl. Was ist sozusagen Projektvolumen oder was ist bei euch so die wichtigste Kennzahl?
Man kann schon auch von Umsätzen sprechen, ne? Wenn wir ein Grundstück kaufen, ich sag mal so, nur so ein Grundverhältnis, wenn man sagt, okay, von einem gesamten, nehmen wir mal 10 Millionen Euro ist ein Projektvolumen, bist du oft irgendwas zwischen 30-50% oder sowas, kostet dich das Grundstück erstmal die Grundbasis von den Gesamtkosten, und dann baust du schon, ne? Und dann hast du auch alle Umsätze ja dann da drin, also bis zu den Kosten meinetwegen von 10 Millionen Euro. Und das sind schon Umsätze, die du als Bauträger schon auch generierst und durch deine Bücher dann auch gehen, weil du alles beauftragst, aber natürlich viel Fremdleistung, ne? Weil du dann sagst, du bist jetzt keine Baufirma, oder wir zumindest nicht in dem Sinne, und wir planen alles durch und beauftragen dann die Nachunternehmer, alles herzustellen. Aber es läuft schon durch dein Buch durch, und am Ende hast du schon noch diese 10 Millionen Euro Umsatz gemacht.
Und was waren die Projekte, die dich in den letzten Jahren am meisten da vorne gebracht haben? Also wirtschaftlich waren es so die größten Winner sozusagen?
Naja, wir haben uns mit der Projektentwicklung die letzten 3-4 Jahre intensiv beschäftigt, also eine neue Art von Projektentwicklung anzugehen. Das ist die Firma Home United, die ich gegründet habe, und daraus oder hervorgehend das Hamburger Ding. Das ist unser Pilot hier in Hamburg. Und da denkt eine Projektentwicklung einfach einen Ticken anders. Also früher war es eigentlich relativ klar aufgestellt. Du schaust dir die Lage an, versuchst immer ein sehr gutes Grundstück zu finden, möglichst, und guckst, was drumherum so in dieser Lage passiert. Und suchst das Baurecht, setzt es um, baust es fertig, übergibst es an irgendeinen entsprechenden Mieter, und dann ist das Projekt weitestgehend eigentlich abgeschlossen. Ich habe die Bereitschaft gehabt, vor 3-4 Jahren zu sagen, nein, ich will mich mit meinen Nutzern stärker auseinandersetzen, und ich glaube, dass Nutzer sehr viel mehr abfordern werden, auch in der Zukunft, dass der digitale Fortschritt auch die Immobilie erreichen wird. Das sehen wir schon in weiten Teilen jetzt heute auch. Ob es jetzt im Retail-Bereich ist oder ob es jetzt im gewerblichen Office-Bereich ist, gibt es, glaube ich, jetzt viele Flächen und viele Immobilien, die unter Stress stehen, ne, durch Homeoffice. Die Leute brauchen gar nicht mehr diesen Büro-Arbeitsplatz. Und im Retail, im Handel, durch den E-Commerce haben wir das ja in den letzten Jahren gesehen. Und sich darauf einzustellen, das waren eigentlich Und das war das Projekt der letzten oder Hauptprojekt, sage ich mal, der letzten 3-4 Jahre. Und das hat uns dieses Jahr schon den meisten Schwung auch mitgegeben, weil ich glaube, wir haben viele Module entwickelt, viele Lösungen erarbeitet, die man heute gut gebrauchen kann, um mit diesen Nutzern in die Kommunikation zu treten.
Es gibt dieses einen Büroturm, den ihr mal gemacht habt, oder das eine große Gebäude, was man so kennt, was ihr mal gemacht habt, wo auch für euch wirtschaftlich ein großer Sprung dabei war?
Ach so, jetzt, na, wirtschaftlich eher aus der Projektentwicklung heraus. Also das Hamburger Ding mit diesem Konzept, das geht gerade auf die Straße und geht in die nächsten Städte und in die nächsten Gebäude rein. Also das ist ja schon der größte wirtschaftliche Schwung, den wir jetzt aus dieser Zeit heraus mitnehmen werden und irgendwie in die Zukunft transportieren.
Okay, aber aus der Zwischenzeit, also zwischen sozusagen der Abrissphase und der Phase, wo du angefangen hast, kleiner zu machen, bis jetzt zu 100 Leuten, da hast du dazwischen wahrscheinlich auch irgendwelche Projekte gemacht, die dich auch richtig nach vorne gebracht haben.
Ja, klar, aber es ist halt eine Vielzahl von Projekten am Ende. Wir haben über 20 Immobilienprojekte, die wir betreuen in verschiedensten Phasen und sehr große Projekte zum Beispiel sind da der Barmbeker Bogen hier in der Fußbüller Straße. Deshalb sagte ich eben, diese Zeit, man kann gar nicht sagen, in diesem Jahr oder in diesen Monaten kam jetzt irgendwie der Riesendeal. Oft sind die Projekte halt über so viele Jahre und sie haben halt auch ihre Wertschöpfung über die ganzen Jahre, dass man jetzt gar nicht sagen kann, jetzt in dem Jahr habe ich den Deal gemacht.
Aber du machst jetzt ja auch, sagen wir mal, Projekte, wo du bewusst in Innenstädte reingehst und ehemalige Kaufhäuser oder Hotels, die unter Druck stehen, aktiv kaufst, logischerweise nicht allein mit deinem eigenen Geld, sondern dann immer finanziert von Banken, genau, die an dein Konzept glauben, die geben dir dann das Geld und du siehst aber da eine Chance, weil die meisten, wir diskutieren das hier im Podcast auch häufiger mal, sagen, okay, Innenstädte, das wird schwierig, aber du bist da optimistischer, offensichtlich.
Also ich sage immer oft, man muss eine Wette eingehen dabei, also wenn man jetzt an solche Gebäude glaubt, sie jetzt auch zu kaufen, werden Innenstädte überleben. So, das ist die Grundfragestellung, die ich mir auch gerade insbesondere dieses Jahr nochmal gestellt habe. Wir sehen ganz viele gestresste Bereiche, so Unterzentren, Einkaufszentren, auch die Innenstädte selbst veröden und es gibt wirklich sehr viele Flächen, die ja mittlerweile leer stehen. Und ich glaube auch wirklich einige Bestandshalter, Immobilienbesitzer, Asset Manager, die sich gerade die Frage stellen, okay, welche Nachnutzung kommt denn dann tatsächlich rein? Ich glaube, wir werden das nicht über Nacht lösen können, aber eine Wette gehe ich ein, dass ich behaupte, die Innenstädte werden sich neue finden. Es wird, glaube ich, eine Innenstadt geben, die wir so noch nie gesehen haben in der Vergangenheit, aber ich glaube einfach daran, dass die Menschen von diesem Rathaus, vom Hauptbahnhof, von dieser hochzentralen Lage immer wieder angezogen werden. Und es werden halt andere Nutzungen sein. Und ich glaube, andere Konzepte, die in diese Häuser reinziehen oder neue Häuser entstehen, um vielleicht dann nicht mehr so handelsgeprägt oder so auch immer Office geprägt, sondern weiß ich nicht, vielleicht noch mehr Entertainment, ne? Gastronomie haben wir eh gesehen. Wir werden Urbanisierung sicherlich sehen in vielen Innenstädten, wie in Hamburg ja auch, wo man sehr stark getrennt hat, immer so den Gewerblichen von dem Wohnbereich, also eine größere Durchmischung in den Innenstädten. Das wird alles so seine Zeit dauern. Aber man wird auch gucken müssen, dass man Impulse setzt und dass man für Frequentierung sorgt. Und da, glaube ich, haben wir mit dem Hamburger Ding oder diesem Co-Ding, das wir jetzt auf die Straße bringen, ein Konzept, das für Frequenz sorgen kann, das Menschen wieder anzieht und halt für einen Mehrwert in der Innenstadt sorgt.
Also Hamburger Ding, jetzt mal für Laien beschrieben, das ist so eine Mischung aus WeWork, Fitnessstudio, Soho House so ein bisschen, also da geht so alles so ein bisschen rein. Ihr habt das zum ersten Mal jetzt hier auf dem Kiez, also auf der Reeperbahn in Hamburg gibt es das jetzt, aber ihr wollt es jetzt in verschiedenste Städte ausrollen, also das klingt jetzt schon so ein bisschen fast so wie WeWork in noch besser durchdacht.
Ja, wobei WeWork ist ein klassischer Coworker. Das ist ein Modul bei uns, Coworking. Und wie du schon gerade sagtest, wir nennen es ja Cross-Community Space. Also wir versuchen wirklich verschiedenste Communities zu erreichen mit den Inhalten und Modulen, die wir in dem Gebäude dann verankern. Ich glaube, das hat WeWork so nicht gemacht. Und weiß nicht, man kann vielleicht nicht Weiterentwicklung sagen, sondern eher wirklich ein andersartiges oder vielleicht komplexeres Konzept, das wir da aufgesetzt haben. Und genau das. Also wir versuchen, diese geteilten Interessen zu finden unter den Menschen. Also was interessiert mich insbesondere oder sehr große Gruppen und die in den Häusern zu verankern und sie zu kombinieren dann auch mit Business, mit Wohnen, mit Handel jetzt auch. Da sind wir an so einem Retail-Konzept auch gerade dran. Und daran glauben wir, ne? Wenn gute Inhalte, hier sitze ich ja genau im richtigen Haus dafür, wenn die immer wieder dauerhaft auch dargestellt werden und präsentiert werden, wird es halt Menschen auch immer wieder anziehen. Und das gilt für unser Haus, aber genauso halt auch für ein Stadtzentrum, dass genau solche Inhalte
brauchen. Ich meine, man muss ja wirklich sagen, in Hamburg ist es ja vielleicht noch besser vorstellbar, aber du kaufst dann auch ein ehemaliges Karstadt-Gebäude in Kiel, ne? In der Innenstadt.
Ja, genau.
Und da siehst du dann ähnliche Möglichkeiten, dann auch in Kiel sozusagen da wieder für Lauf zu sorgen und so.
Auf jeden Fall. Also wir sind da mitten in der Holzenstraße, voll im Zentrum drin und Kiel und das gesamte Einzugsgebiet, so klein ist es dann gar nicht. Dann redest du halt über 200, 250.000 Menschen, die schon in dieser Innenstadt auch verankert sind. Und das ist natürlich schon auch eine Größe. Wir sind ja auch jetzt in Kiel insbesondere, es ist jetzt kein so großes Projekt, sondern es sind knapp 5.000 Quadratmeter, auf denen wir verteilt unser Konzept da aufgesetzt haben. Absolut, also kein Thema.
Und dann gibt es noch, also um das mal so ein bisschen zu zeigen, die Bandbreite, hier in einem Vorort von Hamburg kaufst du jetzt oder hast du gekauft ein Hotel, ein ehemaliges, und machst da jetzt so eine Art Gaming-Hotel draus, wenn ich das richtig verstanden habe.
Oder Gaming-House.
Gaming-House.
Also auch da ist das Hotel nur ein Modul. Das ist jetzt eine etwas abgewandelte Form, also von einem Grundansatz wieder ähnlich. Also von den Modulen, die drin sind, was finden wir da wieder? Ne? Also wir finden wieder Business, das Coworking, Events, Seminarräume, Gesundheit, wie du eben schon auch erwähnt hast, vermutlich auch ein bisschen Retail, in dem Fall nicht Wohnen, sondern eher Hotel, Beherbergung. Und ein großes Thema ist dieses Spiel. Also im Hamburger Ding haben wir jetzt den Cyberspace aufgebaut, also um die E-Sport-Community auch tatsächlich mal anzusprechen und sie zu verorten. Das ist eher kleinerer Natur. Und das Gaming-Haus hat den Anspruch, also nur Gaming und E-Sports im Gebäude stattfinden zu lassen. Eine der größten Communities, die es überhaupt gibt. Wie viele Menschen.
Aber das ist im Hamburger Vorort. Also ist ja jetzt nicht unbedingt der Nadelort dafür.
Da ist tatsächlich auch zwei Sachen gibt es dazu. Grundüberzeugung, dieses Thema ist so stark und dieser Vorort ist immer noch, also Vorort von dem Bergedorf eigentlich zu nahe treten, ne? Aber die sind, aus meiner Sicht sind sie halt perfekt angebunden über die S-Bahn, die genau vorm Haus anhält. Am Ende sind es 20 Minuten mit der S-Bahn vom Hauptbahnhof, dann steigst du da aus und guckst genau auf das Gebäude. Und Gaming ist halt ein so großes Thema und das haben wir auch gesehen, jetzt als wir es veröffentlicht haben, welche Resonanz das gebracht hat, also wirklich globaler Natur und glauben halt, dass wir auch internationales Publikum anziehen werden, die dann dort entweder spielen, zocken. Auch in Richtung Business Education soll da ein Hub entstehen oder einfach Bock haben, auch in einem solchen Zimmer zu schlafen, das total Gaming, E-Sports affin ist. Ne?
Okay.
Und dann am Ende des Tages gehst du in so dieses Themenhaus, Themengebäude so rein und kannst da, glaube ich, sehr, sehr viel Zeit verbringen. Oder du setzt dich in die S-Bahn und bist in 20 Minuten im Rathaus.
Und wie viele Zimmer oder wie viele Betten?
Relativ groß, das sind 220 Betten, glaube ich. Also das ist so ein altes Tagungshotel von der Telekom. Das auch bis vor 3-4 Jahren noch komplett komplett aktiv war, in Betrieb war. Das stand jetzt ein paar Jahre leer, aber wir können es super schnell reaktivieren. Die Infrastruktur ist perfekt so für das, was wir vorhaben. Und von daher, also ein ziemlich großer Klopper.
Aber es sind aber trotzdem jetzt auch gute Zeiten, sowas zu kaufen, nehme ich an, weil ich meine, ich sag mal eine Größenordnung, wenn man jetzt so ein Hotel da kaufen möchte, um es dann umzubauen, was muss man in die Hand nehmen? Ist das dann irgendwie im Bereich von Tagungshotel in Bergedorf, habe ich da nie drüber nachgedacht, mir zu kaufen, deswegen habe ich da gar kein Gefühl dafür. Zahlt man dann eher irgendwie Richtung 10 Millionen oder Richtung, weiß ich nicht, 5, wo liegt sowas?
Also nehmen wir es so, das Gesamtvolumen, also mit Sanierung und so weiter, jetzt kann man das ganz schwer auseinander dividieren, wie viel kostet Hotel, da ist eine Großküche drin, da ist ein riesiger Gastronomiebereich und es sind halt unendlich viele Tagungs- und Seminarräume, also wenn ihr mal Flächen braucht.
Ja, ich hab's schon gemerkt. Ne?
Also auch noch Eventflächen so im Innenhof. Das Gebäude kann eine ganze Menge, aber insgesamt reden wir über so ein Investitionsvolumen von knapp 50 Millionen Euro.
50?
Ja, genau.
Okay. So. Also das ist dann aber insgesamt auch richtig dann entgestylt sozusagen dann.
Genau, also in weiten Teilen, vielleicht wird es auch mehr, man wird sehen, was so an Herausforderungen kommt und auch an Möglichkeiten, welche, also gerade jetzt, wenn wir über Virtual Reality, Sim Racing, all das wird es dann auch geben in dem Gebäude, wird mal gucken, in welcher Größenordnung baut man es aus? Wie groß ist die Nachfrage? Vielleicht wird es auch mehr mit der Zeit. Mal schauen.
Aber ist für dich das Attraktive, das dann zu betreiben? Also kommt deine Verzinsung dann über den Betrieb oder sagst du dann eines Tages, okay, ich verkaufe das jetzt wieder weiter?
Sowohl als auch. Also für mich ist ganz wichtig, ob es jetzt diese Dingreihe ist, wo wir auch in die nächsten Städte marschieren oder ob jetzt das Gaminghaus hier in Hamburg-Bergedorf, Nettelnburg. Ich bin Projektentwickler, so, also von daher möchte ich immer einen geordneten Fall haben, irgendwie wirtschaftlicher Natur, dass ich sage, ich kann als Projektentwickler Geld verdienen. Und andersherum muss es halt so wirtschaftlich gekauft, saniert oder neu gebaut worden sein, dass der Betreiber, und in dem Fall, ne, habe ich die Bereitschaft, ja auch diese Gebäude zu betreiben, bei einem normalen Mietsatz, Zinssatz sein Geld verdienen kann. Und bloß nicht in Druck zu kommen, dass man sagt, Mensch, das habe ich aber jetzt so teuer eingekauft und ich will unbedingt, weiß ich nicht, welche Lage oder welchen Standard haben und ich bin von vornherein schon mal bereit, 10 Euro mehr zu zahlen auf einen Quadratmeter und du setzt dich selber unter Druck. So. Und deshalb bin ich, glaube ich, in beiden Fällen einmal als Projektentwickler in der Lage, das so wirtschaftlich aufzusetzen, dass man sagt, ich kann mit einer normalen Miete dann auch arbeiten, um dann als Betreiber oder auf der Betreiberseite, die auch völlig separat von einander agieren, dann mit genügend Luft und genügend Potenzial in so ein Projekt reinzugehen.
Und wie muss man sich das vorstellen? Also wenn ich habe jetzt auch schon mal bei mir ein Haus gekauft oder so, dann gehe ich zur Bank und dann gucken sie das an und sagen, ja Mensch, hier, das ist so und so viel wert, wir können Ihnen da so und so viel dazugeben. Du machst das jetzt ja nicht mit der, weiß ich nicht, Hasper hier in Hamburg wahrscheinlich, sondern du musst ja da irgendwie jemanden, der dir sehr viel Geld gibt, ich nehme auch da, gibt es ja wahrscheinlich Eigenkapital, 10-15% vielleicht, stelle ich mir so vor, oder vielleicht noch weniger, und dann sehr viel Fremdkapital, muss jemand finden, der da auch dran glaubt, indem er dir das Geld gibt. Das ist aber auch dann Teil der Wertschöpfung, also dass du Leute kennst oder Fonds kennst wahrscheinlich,
genau so.
Die sagen, oh, spannendes Projekt, da gehen wir mit rein.
Ja, Immobilien sind halt mega kapitalintensiv. Die Herleitung haben wir anfangs gehört, wie ich losgelegt habe. Also von daher kann ich da nicht aus den oder konnte nicht aus den Vollen schöpfen. Mittlerweile investiere ich ja auch eine ganze Menge mit in die Projekte. Aber klar, in diesen Dimensionen arbeitest du dann mit deinen Partnern. Das heißt, ich sehe ein Grundstück als Projektentwickler, kaufe meinetwegen vielleicht auch alleine ein und sage, ich glaube an dieses Projekt und man schafft ein Baurecht und wie gesagt, diese Konzeptionierung. Und dann gibt es tatsächlich zwei Bereiche. Einmal das sogenannte Mezzanin-Kapital, Eigenkapital, entweder durch direktes Kapital oder durch Partnerschaften, die du eingehst. Und die zweite Seite ist das Fremdkapital. Das heißt Banken, Versicherungen, wie auch immer, die dann die Finanzierung machen. Und von daher ist das gar nicht so viel anders als das Einfamilienhaus. Wenn man es im Bestand behält, dann kann man es sogar fast genauso sehen. Also setzt selber Kapital ein. Ich sag mal, da sind eher so die Quoten bei 25-35%. Kommt auch drauf an, was du machst. Wohnen immer ein bisschen weniger Eigenkapital, weil man sagt, das Risiko ist geringer als jetzt im gewerblichen Sektor. Und wenn du es im Bestand behältst, genau, dann kommt das restliche Geld von der Bank und man betreibt es und hat die Einnahmen, bedient den Zins.
Also bei so einem 50-Millionen-Ding.
Und zahlt es ab.
So, bei, ne? Bei so einem 50-Millionen-Ding musst du dann aber auch mal trotzdem 5-10 Millionen mitbringen, als jetzt.
Genau, entweder, also ein Teil oft selber, einen anderen Teil dann vielleicht mit EK-Partnern oder grundsätzlichen Partnern, die mit im Projekt drin sind und dann suchst du dir oft dann noch die Bank dazu.
Okay.
Oder du verkaufst, ne, und sagst, okay, ich bin jetzt fertig. Ich habe hier das gesamte Projekt jetzt auch gebaut. Entweder du hast Abverkäufe, wie jetzt in den Wohnungen, im Bauträgergeschäft, bei Eigentumswohnungen, dann verkaufst du Stück für Stück und dann bist du halt irgendwann fertig damit und bedienst wieder alle zurück und in der Hoffnung, da bleibt auch immer ein bisschen was übrig. Und in den meisten Fällen tut es das. Das bleibt dann bei dir und kannst dann wieder reinvestieren. Oder natürlich auch die Zinshäuser. Du verkaufst en bloc und vermietest das ganze Gebäude. Und das machen wir natürlich auch relativ viel. Jetzt weniger immer für den eigenen Bestand zu arbeiten und das langfristig zu finanzieren, sondern auch dann zu verkaufen.
Okay. Und sagen wir mal, mittlerweile machst du Projekte bis hoch zu 100 Millionen. Ist das das größte Projekt?
Ja, sowas.
Das sind ja hier so ein...
Ja, 100, sogar 150 Millionen Euro. Also so ganze Projektvolumina, die man hat, die wir jetzt schon... wo wir Grundstücke angekauft haben, wo wir jetzt noch nicht so weit sind, dass wir in der ganzen Umsetzung sind, aber so vom Gesamtvolumen.
Also es gibt ja eine Sportarena in Hamburg, die gerade in der Diskussion ist, ob die denn nun final kommt. Da bist du, glaube ich, in der Vorbereitung. Mhm. Hier in Hamburg heißt das den Elbdom, ne?
Genau.
Es gibt dann hier ein anderes Hochhaus, ehemals auch so eine Einkaufspassage, Munzburg Towers. da gibt es ein paar andere sozusagen Flagship-Projekte, in denen du gerade dran bist, die ich jetzt vergessen habe?
Ja, ein Wunder, also aus meiner Sicht, das kommt immer ein bisschen zu kurz, aber das, wir nennen es immer Quartiersporthaus in Wilhelmsburg.
Also auch in Hamburg, südlich der Elbe?
Genau, was ich im Kontext mit den Towers so grundentwickelt habe, wo die Towers ihr Quartiersporthaus bekommen. Jetzt erweitert sich das so mit städtischen Institutionen, die da halt auch mit, also ihre Beratungsstellen damit integrieren wollen, dass es eher zu einem Stadtteilhaus wird. Finde ich super spannend, weil vielleicht kurz hergeleitet, Wilhelmsburg hat eine riesige Projektentwicklungsfläche, die in den nächsten 10 Jahren irgendwas um die 20.000 Einwohner neu beheimaten wird auf der Insel oder diesem Stadtteil. Die stoßen im Prinzip auf 50.000 Einwohner, die jetzt aktuell da sind. Und sehr schön ist dieses Projekt, dass es quasi Vorläufer schon ist, wir dieses Quartiersporthaus Stadtteilzentrum aufbauen und genau da für Integration und gegen die ganzen Gentrifizierungsproblematiken sozusagen ankämpfen können. Und dass es so das erste Projekt dieser gesamten Quartiersentwicklung sein wird. Und ergänzend dazu soll da ein Hotel entstehen und ein Hostel und Coworking und Büroflächen und so weiter. Und das halte ich für mega spannend. Das ist eigentlich wirklich auch fast ein Leuchtturmprojekt, weil es ganz viel mit Stadtentwicklung zu tun hat und Sport, ne, und auch hier wieder gute Inhalte und mit den Towers dann nochmal in Kombination.
Also, da müssen wir jetzt mal kurz sprechen, halt weil Towers und Sport, das ist jetzt ja, in Hamburg weiß man das mittlerweile, oder ich weiß es eh, weil ich dich jetzt gut kenne, aber du hast jetzt ja auch dich schon vor Jahren an einem Basketballverein beteiligt, der damals in der zweiten, also eigentlich zweite Liga, dritte Liga?
Nee, gar nicht.
Oder gab es noch gar nicht? Nicht.
Also es war damals die Wildcard, die ausgestellt worden ist und somit sind wir dann in die zweite Liga direkt eingestiegen.
Mittlerweile irgendwie erste Bundesliga, spielt jetzt sogar oben mit, erstes Mal in der Saison, Hamburg Towers, also wirklich Profi-Basketball, richtig groß gemacht. Warum das?
Warum ich jetzt das?
Ja, genau. Ja,
ah, okay. So ein, ich sage immer, großes Glück gehabt, gefragt zu werden, so in diese Runde reinzukommen, eher durch Zufall. Das kam über einen Freund aus dem Immobilienbereich, der dort mit verankert war und das mit vorangetrieben hat. Und so bin ich im Prinzip in diese ganze Entwicklung der Towers reingerutscht.
Aber du bist eine Betreibergesellschaft und da bist du Gesellschafter auch. Oder
genau, Und so bin ich ja halt erstmal reingerutscht und es waren noch andere Gesellschafter drin und irgendwie, um die Geschichte abzukürzen, da kam die Wildcard und da wurde schon noch Unterstützung gebraucht und dann bin ich, ne, so auf den letzten Metern dann halt mit Gesellschafter geworden. Und zu dem Zeitpunkt, das muss man wiederum auch sagen, heute 7 Jahre später sagt man, wow, mega Projekt und jetzt spielt er oben mit und irgendwie toll, was ihr da gemacht habt und Basketball in Hamburg war ja klar irgendwie, dass es funktioniert und dass die Leute da irgendwie Lust zu haben. 7 Jahre zurück, egal wem ich das erzählt habe, ne, hör zu, ich investiere in einen Basketballclub in Hamburg, irgendwie wurde ich halt nur schräg angeschaut. Also, komm, was soll das? Braucht doch kein Mensch und also, jetzt ein bisschen übertrieben, aber jetzt da rein zu investieren, das macht doch gar keinen Sinn und bist du dir sicher und so weiter. Ich persönlich bin mega, mega sportaffin, aufgewachsen, selber auch viel gemacht und wirklich auch sportartenübergreifend, okay, habe ich mir sehr viel angeschaut.
Deutscher Meister im Karate und so.
Ne? Ja, genau. Also ja. Meine Jugend war sehr durch Karate geprägt und auch Leistungssport, muss man aber sagen. Aber das Interesse ging halt wirklich so sportartübergreifend, war das immer verankert. Und dann die Chance zu haben, so einen Basketballclub aufzubauen, das fand ich halt mega spannend. Und dann in Kombination mit Marvin und Jan, die aus diesem Sozialprojekt das heraus aufgebaut haben. Und in Kombination, muss man auch ganz klar sagen, die Halle, die jetzige Edeloptics Arena, dass die erbaut worden ist im Zuge dieser Bauausstellung und wir sie nutzen konnten als Pächter und somit auch als echte Heimstätte. Das waren so die Hauptgründe, um zu sagen, ich glaube dran und dann kriegt man das auch hin. Und wir, also erstmal in der Gesellschafterrunde mit den Protagonisten und mit den Jungs, die wirklich so ihr Herz dafür auch gegeben haben, auch die Jahre vorher und bis heute es tun. Und andersherum eine Infrastruktur vorzufinden mit der Halle, wo du ein echtes Event auch kreieren kannst. Wenn es geheißen hätte damals, lass uns das in der Wandsbeker Sporthalle machen, und dann machen wir gar was ganz Großes draus. Ich glaube, dann hätte ich eher abgewunken und gesagt, glaube ich nicht dran. Und der Schritt in die Barclaycard Arena ist halt so irrsinnig überdimensional groß, dass ich glaube, die Halle, die Edeloptics Arena, die heutige, ein ganz wichtiger Baustein war für die gesamte Entwicklung von den Towers.
Hinweis auf unseren Partner Vodafone, und zwar keinen neuen Tarif, sondern was viel Besseres, und zwar eine neue Digitalkonferenz im Internet. Die Vodafone Elevation Digital Days finden statt vom 23. bis zum 25. Februar, jeweils ab 13 Uhr an den drei Tagen. Es werden erwartet über 100 verschiedene Speaker aus den Bereichen Business, Wissenschaft, Politik, natürlich auch Gründergeschichten dabei. Wir durften dabei auch etwas unterstützen, deswegen auch einige Speaker, die man vielleicht von OMR kennt, die Verena Pauster, Scott Galloway, Sebastian Truhn, Michael Trautmann. Ich selber darf auch hier und da mitwirken. Also wer Bock hat, merkt euch den 23. bis zum 25. Februar. Alle Infos, alles kostenlos. vodafone.de/elevation. So ein Basketballverein, der macht Umsatz im Jahr 6, 7 Millionen sowas?
Ja, jetzt steuern wir so irgendwas um die, also Richtung 5 geht das jetzt so langsam.
Also das heißt, es ist für dich jetzt kein Cash-Business, damit kann man kein Geld verdienen, sondern damit kann man vielleicht Wert schaffen, genau. So ein Verein in ein paar Jahren mehr wert ist, dann kann man Anteile verkaufen. Mhm. Oder man kann halt damit natürlich auch dann Content sozusagen erzeugen für Bauprojekte, und das ist ja dann auch so ein bisschen verknüpft. Und du hast dir jetzt gehören dann die Towers. Mhm. Jetzt kannst du sagen, okay, ich möchte hier gerne so eine mittelgroße Halle bauen in Hamburg. Mhm. Und auf einmal kannst du dann auch sagen, und übrigens, wenn wir die hier genehmigt bekommen und bauen, dann spielen da direkt auch solche Vereine drin, die mir, dann kannst du ja entscheidest, darüber ziehen. Das ist natürlich schon sehr geil, wie du jetzt so verschiedenste Elemente dann kombinieren kannst, ne?
Das, also ich sage mal, dieses Home United und das Hamburger Ding ist aus der Abstraktheit heraus tatsächlich bei den Towers entstanden, in einem sozialen Brennpunkt, also wirklich im schwierigen Stadtteil, wurde was Schönes geschaffen, nämlich die Halle und dieses ganze Bauprojekt da. Und dann gab es die Ausstellung, und ich sag mal, klar, sind schon Hamburger hin und haben sich die Bauausstellung und Gartenausstellung angeschaut, aber die Hamburger sind wirklich hingepilgert, als wir mit den Towers angefangen haben zu spielen. Das heißt, als die Kombination schöner Ort, ne, und jetzt eine schöne Projektentwicklung kombiniert wurde mit mega geilen Inhalten. So. Und das waren die Towers. Und dann fingen die Ströme an, Richtung Süden zu laufen, und wir gucken und glaubten es ja in der ersten Zeit selber nicht, wenn du von der S-Bahn schautest und du siehst diese Menschenmengen, die Richtung Halle gehen, und erst dann wurde einem bewusst, wow, das haben wir hier gerade kreiert. Und kann man so etwas in Häuser reinbringen, kann man so etwas wiederholen, also zumindest aus der Grundidee, das ist, glaube ich, eigentlich mit meinem Wirken bei den Towers so entstanden.
Und das ist ja der Blueprint, den ihr jetzt auch wieder macht mit dem Haus, über das wir gerade sprachen, da
genau.
In Bergedorf, also im Gaming-Hotel. Jetzt hast du dich auch gerade an einem Gaming-Team beteiligt, also so eine Unicorns of Love heißen, die kommen auch hier ursprünglich aus Hamburg, eine der besten Gaming-Mannschaften der Welt. Mhm. Und die ziehen dann da auch wieder ein, die kommen auch aus der Gegend, witzigerweise, zufälligerweise, und versuchst also sozusagen auch da dann direkt wieder für die Immobilie Content sozusagen zu besitzen.
Genau so. Also das, wir waren ja eben ein bisschen von abgekommen, warum macht man das dort in einem Vorort, wie du sagtest. Das eine war ja dann die Infrastruktur, Erreichbarkeit und. Und das zweite war, oder beziehungsweise Gaming als Community ist riesengroß, dass es vom Thema her alleine schon anzieht. Und dann gibt es halt diesen glücklichen Umstand, dass ich die Unicorns kennengelernt habe. Und die kommen nicht nur aus Hamburg, sondern die kommen aus Hamburg-Bergedorf, und die kommen auch nicht aus Hamburg-Bergedorf, sondern aus Nettelnburg. Und genau da steht das Haus, ne, dieses Tagungshotel. Und da soll das Gaming-Haus entstehen. Und am Ende, einmal runtergebrochen ist die Geschichte, ein familiärer Betrieb bis heute. Die Eltern, der Vater, der dann auch die Firma gegründet hat, hat Sohn und Tochter, die sich diesem Thema verschrieben haben und hingegeben haben, hat an die Kinder geglaubt, hat seinen alten Job aufgegeben und hat mit den Kindern angefangen, Unicorns als...
Ist das vom Umsatz her so groß wie die Towers ungefähr?
Nee, ist noch kleiner. Mhm. Aber hat natürlich riesige Potenziale. Man sieht, was gerade da passiert in dem Bereich. Also von daher glaube ich, dass wir gerade in den nächsten Jahren da hohe Wachstumsraten sehen werden. Aber nur um die Geschichte zu Ende zu erzählen, das heißt, von dem Esszimmertisch und Kinderzimmertisch ist halt diese Organisation entstanden, die jetzt gerade vor ein paar Wochen, Monaten in Shanghai war und unter den allerbesten 16 Teams der Welt sich in die letzte Runde hin qualifiziert hat. League of Legends, also auch das meistgespielte Spiel, aber wirklich das maßgebliche, mit wahnsinnigen Einschaltquoten ja auch, ne? Also diese Top-Spiele schauen sich dann bis zu 100 Millionen Menschen gleichzeitig an, also das sind Mega-Quoten, also der Super Bowl hat er nicht mehr. So, und aus dieser Keimzelle heraus ist das alles entstanden, diese Bewegung. Und ohne sie und diesen ganzen Know-how-Transfer und diesen Community-Transfer hätte ich mir für Schau nicht zugetraut, so ein Gaming-Haus in Bergedorf zu eröffnen. Sondern das in dem Kontext, sie dort dann auch einziehen zu lassen und von ihnen zu lernen und zu hören, was will diese Szene eigentlich und was gibt es nicht und warum ist das eigentlich nicht verortet. Ich sag mal, deren Wissen, Know-how und deren Netzwerk mit meinem zu kombinieren und dann, sage ich mal, mein Projektentwicklungsverstand damit zu kombinieren und zu sagen, wir verorten dieses Thema in diesem Gebäude. Das ist im Prinzip das, was da gerade steht.
Okay, und dann geht's noch weiter. Also die Reise ist noch lange nicht vorbei. jetzt hast du dich auch noch an einer europäischen Football-Liga beteiligt. Du versuchst, die auch noch aufzubauen. Also das heißt, diese Idee jetzt noch mehr im Sport zu machen, jetzt Basketball, Gaming, jetzt kommt Football. Was hat es damit auf sich? Gibt es da auch wieder ein Stadion oder ein Gebäude, das dazu passt? Oder wie kommt das?
Noch nicht. Da denke ich drüber nach. Also beim Football, also es kamen auch noch Fußballclubs dazu, die
sind jetzt einfach so
übersprungen irgendwie. Aber da gab es eine ganz klare Parallelität mit dem Basketball, dass man hier Infrastruktur über die Jahre aufgebaut hat. Und ich glaube, wenn man das im Fußball ähnlich aufbaut und sag mal eine schlanke Struktur hat, eine schlanke Organisation, gepaart mit noch viel besseren Vermarktungs- und Erlösquellen, als beim Basketball, muss eigentlich ein Fußballclub auch sehr wirtschaftlich betrieben werden können.
Wir machen einen Zwischenschritt. Also ich hatte dich auf Football angesprochen, aber du sagst jetzt kurz Fußball, weil da hast du auch zwei Vereine, ne?
Genau.
Also Klagenfurt Österreich und Viktoria Berlin, genau. Ein Viertligisten aus Berlin. Also da bist du auch noch dran beteiligt. Das heißt, das ist sozusagen die Logik der Towers.
Tabellenführer.
Tabellenführer in der vierten Liga.
Ja.
Also möglicherweise, weil Drittligist.
Das sieht gut aus.
Okay. Aber da sagst du einfach, man kann mit besseren Strukturen, da und ein bisschen Kapital auch Erfolg erzwingen. Und Österreich seid ihr, glaube ich, auch relativ weit vorne, ne?
Genau, sie sind um Haaresbreite nicht in die erste Liga aufgestiegen in der letzten Saison. Und in beiden Vereinen haben wir auch jetzt ausgerufen nach einer ersten Phase der Sortierung und irgendwie Basisschaffung, dass wir auch aufsteigen wollen. Also einmal in die erste Liga Österreich und jetzt in die dritte Liga Deutschland.
Aber sagen wir mal, da ist jetzt kein Immobilienplay dabei oder?
Nein. Also erstmal geht's immer, egal was ich mache, auch jetzt irgendwie bei den Unicorns. Der zweite, dritte oder bei den Towers ja auch der 10. Step. Erstmal musst du ja daran glauben, irgendwie wo du dein Geld erstmal grundsätzlich rein investiert hast. Und du sagst, das ist jetzt auch kein Cash-Projekt, irgendwie die Towers sind sie auch nicht. Aber was wir geschafft haben, ist, dass wir nach 4-5 Jahren so weit waren, dass ich einer von vielen Sponsoren bin und da überhaupt kein Mäzentum ist, sondern am Ende haben wir ein kleines Unternehmen aufgebaut, das wirtschaftlich auf einer breiten Basis mittlerweile steht und ganz organisch gewachsen ist und völlig unabhängig von mir funktioniert.
Was muss man in die Hand nehmen, um jetzt bei Viktoria Berlin mitzuspielen? Das sind ein paar hunderttausend wahrscheinlich, oder ist das schon im Millionenbereich?
Das Budget?
Ja.
Oh nein, also das sind hochprofessionell, das sind alles Profis, die du da unter Vertrag nimmst und von daher bist du da schon bei über 2 Millionen Euro.
Also fast schon so viel wie im Basketball-Bundesligist.
Absolut, ja genau, also es ist nicht weit voneinander entfernt.
Und dann kommt aber Wertschöpfung für dich, wenn die aufsteigen, wenn der Verein größer wird, so ein bisschen sozusagen Lars Windhorst-Style, nur halt selber bauen und nicht oben einsteigen mit viel Geld.
Absolut. Also alles, was ich gemacht habe, ich bin eigentlich nirgendwo, es gibt eigentlich kein Geschäftsmodell oder Geschäftsbereich, wo ich wirklich oben eingestiegen bin. Entweder es gab eine Keimzelle oder wir haben ganz neu gegründet, aber die Sachen, die ich eigentlich so losgestoßen habe, sind eigentlich immer von der Pike auf aufgebaut worden. Viktoria Berlin ist jetzt kein Startup, sondern 120 Jahre alt. Und halt Mitbegründer der Deutschen Fußballliga und war auch zweimal Deutscher Meister, also eine hohe Tradition und ein riesiger Club. Aber zu der Zeit, als ich dann dazugestoßen bin, befanden sich in einer Insolvenz und da sah es relativ düster aus und von daher war es da schon auch einsteigen und von der Pike auf wirklich nochmal neu zu beginnen, haben den Profibereich ausgegliedert. Haben die Vereinsarbeit, eine riesige Vereinsebene mit fast 2000 aktiven Fußballmitgliedern, also über 80 Mannschaften, die da aktiv sind, erstmal sichergestellt, auf eine gute Basis gestellt und den Profibereich einmal ausgegliedert, um dort dann wiederum die Investments zu tätigen.
Okay. Und Klagenfurt ähnliches Modell.
Im Prinzip ganz ähnlich.
Ja. Und wie kommen die auf dich? Also das heißt, da ist da irgendwie eine Insolvenz in Berlin oder in Klagenfurt wird Geld gesucht am Ende, dann ruft man jetzt mal mittlerweile in Hamburg an und sagt, da gibt es ja diesen Verrückten, der Immobilien macht und irgendwie den Basketball groß gemacht hat.
Genau, der rafft das eh nicht.
Ja, genau. Erzähl mal, also wie kommst du da ins Spiel?
Ich erzählte ja gerade, dass wir im Basketball es geschafft haben, da ganz organisch zu wachsen und wirtschaftlich sinnvoll aufgestellt zu sein. Vielleicht gleich kommen wir zum Football. Hab mich mit meinem Bruder im Sportbereich die letzten zwei Jahrzehnte, muss man sagen, sehr gut verdrahtet, vernetzt ist. Viel unterhalten auch darüber. Auch jetzt einmal wie Towers, aber was kann man noch machen? Und so kam irgendwann auch ein bisschen die Idee auf, können Sie sich auch vorstellen, irgendwas im Fußball zu machen. Und klar, wenn man die Zahlen einmal so durchgeht, im Basketball basiert eigentlich alles auf die Zuschauerzahlen, auf die Zuschauereinnahmen und auf Sponsoring. Das sind so deine zwei Hauptvermarktungsstränge. Das, was wir eben erzählt haben, wenn ein Hostel nochmal dazukommt oder sonstiges, das ist so meine Denke, was kann man mit den Inhalten noch mehr machen, um einen Club noch viel, viel breiter aufzustellen und nachhaltiger. Aber wenn du dir den Fußballbereich anschaust, kommen dann natürlich nochmal zusätzlich Transfereinnahmen und vor allen Dingen auch Fernsehgelder dazu. Die gibt's im Basketball nicht, ne? Also auch jetzt nicht. Selbst wenn wir in der BBL spielen und uns oben verankert haben, das ist nicht vorhanden, also so gut wie nicht vorhanden. Und die Chance hast du im Fußball, ne? Und du sprichst eine noch viel größere Gruppe an Menschen an, was auch die Vermarktung an sich betrifft. Und dann kam irgendwann die Überlegung, doch, warum nicht, im Fußball auch was zu machen? Naja, und dann streckst du die Fühler aus und das ist dann doch ganz interessant, wenn sich das ein bisschen rumspricht, da ist so einer, der würde sich sowas auch vorstellen können. Jetzt habe ich auch ein bisschen Referenz ja mitgebracht mit dem Basketballclub, dass dann doch einige Angebote kamen, die wir uns dann auch angeschaut haben und analysiert haben und auch vieles nicht gemacht haben, muss man auch dazu sagen. Es gab auch den einen oder anderen Club, der wirklich traditionsstark ist und wo man sich denkt, wow, da kann man tatsächlich mit einsteigen, aber am Ende des Tages doch entschieden dann für die Keimzelle noch einmal und es von Grund auf aufzubauen jeweils.
Und dann erklärst du mal Football, also das ist ja wieder, das ist ja die nächste Baustelle. Ja. Also ich weiß schon, dass dein Bruder, der genau. bei ProSieben war und da ja mit sehr wenig Geld im Sportbereich sehr viel bewegt hat, unter anderem ja das Thema Football in Deutschland mit groß gemacht hat über ProSieben, genau. Auch Figuren erschaffen hat, wie Coach Esume und diese ganze sozusagen Blase, die ist mittlerweile keine Blase mehr, sondern Football ist ja richtig groß geworden, auch dank der Aktivitäten da von ProSieben. Und da ahne ich, habt ihr gesprochen und dein Bruder hat gesagt, Mensch, weißt du was, ich gehe jetzt da raus, wir bauen jetzt hier eine europäische NFL sozusagen.
Ja, also fast. Mein Bruder ist allerdings bei ProSieben-Sat.1 ausgestiegen Anfang des Jahres. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir die bis auf die Towers jetzt die ganzen Sportaktivitäten geclustert haben in einer gemeinsamen Gesellschaft, also da auch die Fußballclubs. Und ich glaube, man kann sagen, dass er derjenige oder dass er der Sportmanager der letzten 10 Jahre so in Deutschland war. Also einmal von DSF Sport 1 gemacht und dann die letzten 10 Jahre bei Pro7Sat.1 den gesamten Sport verantwortet. Also von daher so in der ganzen Sportszene, glaube ich, auch sehr bekannt mit dem entsprechenden Netzwerk und auch er hatte großes Interesse und eine große Motivation zu sagen, ich mach's nochmal auch alleine und die letzten 20 Jahre halt hauptsächlich im Konzern ja gewesen. Und so haben wir eine gemeinsame Holding gegründet und da sind die Fußballclubs drin und noch ein paar andere Sachen und auch die Vermarktung und wir versuchen halt ein ganzes Ökosystem halt aufzubauen und zu sagen, nein, es geht uns nicht nur um einen Club, sondern um die Wertschöpfung an sich, die man im Sport erzielen kann und sag ich mal auch gerade mit seinem Netzwerk und seinen Erfahrungswerten noch viel, viel mehr aus den einzelnen Assets zu machen. So, und das American Football Baby, das ist so wirklich sein Ding. Das ist, ich sage auch immer, ich bin da nicht so interessiert und habe das auch nicht so besonders verfolgt. Ich bin schon gut ausgelastet, mit aller Krabbe, Basketball und Fußball und dann ja auch noch Gaming. Also Football ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen die letzten Jahre, aber jetzt nochmal so von der Grundchance. Mit Coach Esume ja gemeinsam.
Der ist ja jetzt Commissioner, also der Chef der Liga ist jetzt Coach Esume.
Ja, der ist Coach Esume. Und mein Bruder haben im Prinzip das einmal skizziert und gesagt, es gibt die große Chance, sag mal, so einen Flickenteppich in Europa zu vereinen in einer relevanten Mannschaftssportart mit einer riesigen Community, die so nicht organisiert ist. Nach der NFL Europe ist das halt nie wieder passiert. Und die einzelnen Ligen tun ihr Bestes, aber vermarkten sich vielleicht nicht so, wie es mit der Sportart eigentlich gehen könnte. Und so gibt es jetzt ein tolles Netzwerk. Viele Sachen kann man leider noch nicht aussprechen, aber wo viele LOIs schon unterschrieben sind. Die Franchises wissen es natürlich irgendwie, aber alles können wir noch nicht veröffentlichen. Aber wir werden halt diese europäische Liga gründen, oder sie ist schon gegründet. Sie startet im Juni mit den Spieltagen. Also Juni, Juli, August, da ist im Prinzip so das Zeitfenster. Und wir oder die Jungs schaffen es gerade wirklich eine mega Vermarktungsplattform aufzubauen, auf europäischer Ebene, jetzt erstmal mehr geclustert und fokussiert auf Deutschland. Wir haben allerdings schon Polen und Spanien dabei. Barcelona ist schon in der nächsten Saison dabei und in den nächsten 3 Jahren sollen es oder 5 Jahren 24 Mannschaften aus 10 Ländern sein. Und das halt auf so ein Level auch hochzuheben, dass man halt entsprechend, naja, auch die mediale Aufmerksamkeit bekommt und dann halt auch die Bindung zur NFL sucht. Es wird halt auch unter NFL-Regeln gespielt. Also da ist eine Menge am Entstehen und Wahnsinn, was in den letzten Wochen halt an Dynamik direkt entstanden ist. Und das gibt es
einen Geldgeber oder sowas im Hintergrund, der das finanziert?
Also wir finanzieren jetzt erstmal, ne, und starten in die Grundkonzeption rein. Aber was natürlich gemacht wird, wir reden schon mit den Sponsoren, mit den mit vielen Interessenten, die sich dort verankert sehen wollen in dieser Liga und sag ich mal einfach in diesen medialen Minuten, die man
da. Aber kann man das sozusagen aus Eigenmitteln so stemmen? Also ich meine, deine Taschen sind irgendwann auch mal ausgeschöpft. Ich meine, du machst so viele Projekte, musst da jeweils Eigenkapital mitbringen. Jetzt so eine Liga, stelle ich mir vor, das kostet ja auch wahrscheinlich ein paar Millionen, die anzuschieben.
Also zwei Sachen. Erstmal schiebt man an und es gibt ja erstmal ein Grundteam. Also, ne, also auch die Gesellschaft, die wir gegründet haben, fußt ja schon auf einigen Mitarbeitern und jetzt sind wir eher in der Konzeptionierungsphase. Das ist jetzt gar nicht so kapitalintensiv. Und was wir halt parallel machen, ist, dass man schon die ersten Sponsorings und Vermarktungs LOIs unterschreibt oder Verträge auch unterschreibt und natürlich auch anfängt, direkt in den Case da einzusteigen und die Liga an sich und den Betrieb zu finanzieren durch halt harte Einnahmen.
Und welche Stadien wollt ihr da so angehen? In welche Größenordnung Stadien soll da gespielt werden?
Also jetzt in welche Stadien genau wird man noch genau sehen, aber wir haben halt im Prinzip in Hamburg wird es eine Franchise geben, dann haben wir Berlin haben wir halt mit dabei, Barcelona sagte ich eben schon, Stuttgart ist dabei, Ingolstadt, Breslau ist es aus Polen heraus. Und Hildesheim Hannover, genau, nochmal als
Kommentar. Das heißt, aber ihr wolltet schon in die Fußballstadien vor Ort gehen. Also wenn man jetzt überlegt, weiß ich nicht, Ingolstadt dann schon auch da ins Fußballstadion?
Absolut, ja. Also super wichtig. Jetzt für die Vermarktung, ne, am Ende willst du das in die echten guten Kanäle reinbringen und Reichweite generierst du durch schöne Bilder und durch gute Bilder. Und da wird es nicht reichen, dass man in kleinen Stadien immer nur spielt und, sagen wir, auf so kleinen Bolzplätzen, sondern dann wird auch von der Liga heraus, die wir jetzt managen, halt auch die Anforderung da sein, dass man sagt, okay, ihr braucht natürlich auch entsprechende Infrastruktur und gute Stadien.
Und Barca dann direkt in Camp Nou, Bilder. Oder?
Bitte?
Barca dann direkt in Camp Nou, oder?
Nee, noch nicht.
Da gibt es ja noch ein zweitgrößtes Stadion in Barcelona. Genau. Okay, krass. Also das ist ja wirklich ein riesen Portfolio. Und ich glaube, wir sind immer noch nicht ganz am Ende von seinen Aktivitäten. Du hast gerade schon gesagt, die Halle hier in Hamburg, wo die Towers spielen, die heißt Edel Optics Arena. Mhm. Auch nicht ganz durch Zufall, weil bei Edel Optics bist du auch noch mit Shareholder, also eine klassische E-Commerce-Digitalfirma. Ihr verkauft Brillen am Ende. Mhm. Das ist irgendwie auch noch zum Teil mit deinem Baby.
Genau, also das habe ich mit einem alten Schulfreund, meinem Freund Dennis, gegründet vor jetzt mittlerweile 11 Jahren. Eine sehr schöne Geschichte mit einem schönen Wachstum, sind in dieser E-Commerce-Welt komplett angekommen und sind der zweitgrößte Online-Optiker Deutschlands geworden.
Nach Mr. Spex?
Nach Mr. Spex, genau.
Umsatzmäßig heißt das also 20, 30 Millionen?
Ja, genau. Also wir werden wahrscheinlich die 30-Millionen-Marke dieses Jahr überschreiten.
Und das aber auch ohne klassische VC-Investoren oder ist das, sind da auch welche mit drin?
Nicht ganz klassisch. Also das, ich sag mal, der Klassiker ist, dass man eigentlich nach 10 Jahren, und das sehen wir, glaube ich, in ganz vielen anderen Bereichen und bei Spex ja auch, eine sehr große Gesellschaftergruppe hat, die mit vielen Kapitalerhöhungen Anteile gekauft hat oder übernommen hat. In dem Fall sind wir halt immer noch 3. Das war es. Also Dennis, dann halt mein Partner Rolf Egeti, der auch bei Edeloptics mit eingestiegen ist. Mit dem habe ich auch Home United gegründet, diese Gesellschaft, über die wir eben gesprochen haben, wo das Hamburger Ding auch verankert ist. Und somit sind wir in einem sehr kleinen Kreis an Gesellschaftern und sind da halt ja ganz gut aufgestellt.
Und da ist, aber da wollt ihr auch alleine weitermachen. Da ist der Plan, immer weiter zu wachsen, Schritt für Schritt.
Ach, wird man sehen. Ne? Also wir haben hohe Wachstumsraten, wie die wir darstellen. Wir glauben, dass der Markt uns entgegenkommt. Der Optikermarkt halt auch relativ noch schwergängig ist, was E-Commerce betrifft. Es gibt natürlich andere Produkte, die man schneller online kauft, als jetzt vielleicht die Korrektionsbrille. Aber jeder Tag spielt uns immer mehr in die Karten. Ne? Also eine immer affinere Generation, die heranwächst und sagt, ich kaufe mir alles online, aber natürlich auch, wie soll ich sagen, ein Umdenken von allen, zu sagen, wenn ich es günstiger im Netz bekomme und ein besseres Angebot und zu jedem Zeitpunkt alles bekomme, warum eigentlich nicht? Ne? Und das sieht man an den Wachstumszahlen. Wir wachsen jedes Jahr irgendwas um die 40-50%. Auch dieses Jahr wieder und genauso ist es auch fürs nächste Jahr wieder angesetzt und vielleicht geht da auch noch mehr. Also von daher.
Und ihr macht ja auch so Kooperationen, Marketing, Boateng-Brille und sowas alles, ne? Also.
Ja, da sind wir relativ kreativ rangegangen. Wir haben uns, glaube ich, die eine oder andere Kapitalrunde erspart, indem wir da etwas kreativer versucht haben, Reichweite zu generieren und unsere Marke zu platzieren, haben versucht, unser Netzwerk auch zu nutzen und das war, glaube ich, eine der schönsten Kampagnen oder so, eine wirklich Top-Idee der letzten Jahre, die mit den Testimonials halt eine ganze Kollektion zu geben. Mit Jerome haben wir angefangen. Dazugekommen sind Sylvie Mais, Dieter Bohlen, Guido Maria Kretschmer.
Schon das Marketing-Deck einfach voll ausgerollt.
die alle haben halt so ihre Kollektion bekommen, ihre Marke und Jerome geht, glaube ich, jetzt ins vierte oder fünfte Jahr. Das eine ist, dass wir es halt online verkaufen, aber wir haben halt auch eine große Partnerschaft mit vielen Optikern, hunderten von Optikern, die Brille dann auch in ihrem Shop drin haben und das ist cool. Also wenn so ein Produkt und so eine Marke sich etabliert und die Zahlen steigen von Jahr zu Jahr und das quasi bei jedem Testimonial von uns, ist es eine mega Geschichte. Und parallel damit haben wir halt wahnsinnig viel Reichweite generiert. Ich sage mal, eine der schönsten Geschichten ist halt, wenn du Jerome Boateng bei Google eingibst, dann steht halt immer oben so der Klassiker Fußball und das zweite vielleicht noch Frau und das dritte ist dann Brille. Okay. Also haben wir ganz stark verankert mit seiner Person, dieses Produkt.
Also habe ich jetzt denn noch irgendwas in deinem Portfolio vergessen? Haben wir jetzt, also wenn den Turm, den wir gemeinsam machen, da habe ich ja schon hier im Podcast auch häufiger von erzählt, dass das ist jetzt zu selbstreferenziell, das sparen wir uns, aber da sind wir ja, wie gesagt, habe ich ja anfangs erzählt, gemeinsam unterwegs und wollen da in den nächsten Jahren ein bisschen was machen. Wird man sicher auch im OMR-Reich mitbekommen. Aber irgendwas anderes noch, was sozusagen nennenswert ist oder woran du gerade arbeitest, was jetzt hier nicht zur Sprache kam?
Nö, ich glaube nicht.
Es ist ja auch schon ein reiches Portfolio.
Vor allem ein bisschen was dabei.
Ja, ein Wahnsinn. Wo bist du denn selbst am meisten dran, so wenn man jetzt überlegt,
ja, Immobilie. Also ich sage das immer wieder, ich habe das große Glück jetzt, eben meinen Bruder genannt, der, sagen wir, den ganzen Sportbereich da führt und da, wo ich auch operativ jetzt fast keine Zeit investiere, ist natürlich auch ein Geschenk, jemanden neben sich zu haben, wo man sagt, 120% Vertrauen und was kann ich eh nicht mehr Input oder vielleicht irgendwie viel mehr Wissen reinbringen, sondern guck dann eher aus dem Netzwerk heraus oder so mein Know-how, meine Möglichkeiten damit zu kombinieren. Dennis bei Edeloptics, der das eh von Grund auf aufgebaut hat und das verantwortet die ganzen Jahre, die Towers mit Marvin und Jan, sagte ich eben schon, die ihr Herz dafür gegeben haben und das mit Herzblut alles da vorantreiben. Also das sind alles so die Bereiche. Das, klar, es ist sehr vielfältig. Ich versuche das immer zu nutzen, aber grundsätzlich ist die Immobilie mein Hauptwirkungsfeld, da investiere ich 90% meiner Zeit und die letzte oder dieses letzte Jahr oder die letzten Jahre auch am allermeisten diese neue Art von Projektentwicklung zu sagen, wie sieht so ein Coding aus? Ne? Also wie können wir noch viel mehr Synergien heben? Wie kann ich Flächen viel besser nutzen? Welche Inhalte muss ich darin präsentieren?
Würdest du auch jetzt an Karstadt in Hamburg, wenn das jetzt irgendwie zum Verkauf stehen würde, sagen wir, jetzt gibt's ja gerade hier in der Innenstadt so eine Karstadt oder in Altona oder im Vorort oder sagen wir, nehmen wir mal Bremen oder so eine kleinere Stadt. Kiel hast du ja schon auch in Karstadt sozusagen gekauft. Würdest du das?
In Kiel ist es ein Enzens, ehemaliges Enzens-Gebäude und in Osnabrück ist es ein Galeria-Kaufhof.
Okay, genau. Also das heißt, da bist du ja schon wirklich dabei, das auszurollen. Mhm. Gibt es denn irgendwie schon so einen Proof, wo du sagen kannst, ja, genau so machen wir das jetzt oder ist das immer noch alles die Wette?
Es gibt schon eine Menge Proof, also leider. Also das eine ist natürlich, dass so das Konzept mega wahrgenommen wird und mega Interesse generiert. Was wir hatten, ist mit dem Start hier im Hamburger Ding, in welcher Zeit wir für Traktion gesorgt haben und für Frequenz gesorgt haben und wie die Buchungszahlen waren. Dann kam leider schon noch der erste Lockdown. Wir haben so Ende letzten Jahres begonnen und so das erste Quartal war mega oder die ersten Monate. Dann haben wir es im Sommer relativ schnell gesehen. Also als so ein bisschen Sicherheit wieder reinkam, dass die Menschen sich wieder versammeln wollten und wieder Meetings, Seminare abgehalten haben und dann füllte sich das Haus halt direkt wieder. Das sind auf jeden Fall die Indikatoren, mit denen man arbeiten kann. Das Grundrauschen mit Coworking Business, das ist ja so oder so da, aber ich sag mal, das, was wir alles in der Schublade haben an Inhalten und an Formaten, das konnte man gar nicht abfeuern. Wie zum Beispiel jetzt der Cyberspace. Das war jetzt, wir hatten so ein Soft Opening irgendwann im Oktober gemacht und das war schon witzig, also welche Schlangen da manchmal so schon entstanden sind vorm Space, die vorm Eingang standen und halt zu einem Event wollten. Aber jetzt für November war schon so ausgestaltet, dass jeden Tag irgendein Event oder irgendein Format stattfindet, so querbeet, auch zielgruppenübergreifend. Ne?
Und in Osnabrück wäre es genauso gut möglich, meinst du?
Ja, also ähnlich wie in Kiel, sag ich mal, vom Einzugsgebiet, also eine grundgesunde Stadt auch, mit einem guten Umland, und das ist eine Größenordnung, wo man auf jeden Fall agieren kann. Jetzt in Osnabrück ist der Fall nur etwas anders. In Kiel haben wir ein Gebäude mit knapp 5000 Quadratmetern Fläche. Das Ding bespielen wir halt wirklich selber. Die Größe brauchen wir auch ungefähr, um wirklich mit unseren Modulen agieren zu können. In Osnabrück reden wir über einen großen Klopper. Das sind irgendwie 20.000 Quadratmeter, wo wir halt einen Teil davon wird das Osnabrücker Ding und andere Flächen werden wir auch ganz klassisch dritt vermieten.
Und da glaubst du auch, wird es keine Probleme geben, jetzt aber Innenstadtlagen jetzt mit Corona und E-Commerce und allem drum und dran, dass da irgendwie der Preisverfall so stark ist, dass da irgendwie...
Ich sagte ja eben, ich versuche es so wirtschaftlich aufzustellen, dass ich nicht diese Mieten brauche, die vielleicht in den letzten Jahren bezahlt worden sind, sondern gehe da, glaube ich, etwas behutsamer ran und kann damit deutlich weniger leben, als was für Shopflächen in der Vergangenheit aufgerufen worden ist. Von daher absolut und glaube halt auch, dass man mit dieser Keimzelle und diesem Kern unseres Betriebes noch viele andere anziehen wird, die sagen, Mensch, in diesem Gebäude will ich auch gerne stattfinden, will damit einziehen, auch wenn ich nicht unbedingt die Flächen nutze, jetzt die Coworking-Flächen, aber das ganze Angebot, das da dargestellt wird, das werden wir auch unseren Drittnutzern, sage ich mal, im Gebäude ja genauso zur Verfügung stellen und haben immer wieder solche Pufferflächen, bleiben wir beim Coworking oder nehmen wir die Meetingräume und Seminarräume, wo der Einzelne dann nicht mehr so viel vorhalten muss, sondern, sage ich mal, sehr viel konzentrierter reingeht und sagt, das ist irgendwie so meine Kernfläche, die brauche ich unbedingt, aber ob das Projektarbeit ist oder ob wir ein Event machen oder ob wir irgendwie Seminare oder Workshops machen, da kann ich doch perfekt nutzen, irgendwie das im Haus vom Osnabrücker Ding, jetzt bleiben wir in Osnabrück, und kann atmen in diesem Gebäude, auch was die Flächen betrifft. Das ist so der eine Fall. Und der zweite ist, dass wir sehr, sehr viel halt auch für die Belegschaft, für die Mitarbeiter an guten Inhalten in dem Gebäude dann präsentieren, dass man halt sehr gerne zur Arbeit kommt. Und das wird, glaube ich, der Einzelne nur schwer für sich selber und für sein Unternehmen so darstellen können, wie wir es tun, wenn wir das jetzt täglich, ne, also eine große Mannschaft mittlerweile aufgebaut haben, die das für das Hamburger Ding macht, aber dann das Kieler Ding, Osnabrücker Ding und wir einfach dieses Know-how in alle Häuser reintragen und es anderen Unternehmen zur Verfügung stellen.
Krass.
Und das ist so, das ist dann tatsächlich die Hauptarbeit der letzten Jahre gewesen. Damit beschäftige ich mich am allermeisten. Und das zweite ist die Ebene dann zu sagen, okay, und wie schaffe ich es interdisziplinär zu lernen? Also in alle Bereiche rein. Also das, was du an Community-Aufbau betreibst im Sport, ne, über deine Inhalte, die hier stattfinden, wie passiert das eigentlich? Wie spricht man die Menschen an? Ne? Und welche Inhalte kann ich in welcher Art von Format vielleicht in meine Häuser reinbringen, so etwas auszuprobieren und zu gucken, wie schaffe ich es, die Menschen anzusprechen, gerade jetzt auch digitaler Natur, und sie zu mir ins Haus rein zu verorten.
So, das heißt, dann haben die Häuser demnächst auch Instagram-Accounts und so?
Auf jeden Fall, haben sie ja jetzt schon, das Hamburger Ding, da sind wir ganz fleißig dabei.
Okay, also Instagram, YouTube, also so richtig das Haus oder die Immobilie als Content, als Persönlichkeit sozusagen zu inszenieren.
Genau das.
Okay, also ist auf jeden Fall spannend, wir werden es auf jeden Fall begleiten, nicht nur sozusagen als OMR, sondern weil wir auch sozusagen über den Turm hier immer wieder sprechen werden oder wahrscheinlich auch viele, die zuhören, hoffentlich den mal erleben.
Und dann machen wir Ähnliches, ne?
Also ja, absolut.
Wenn man es jetzt einmal so runterbricht, irgendwie so wie wir zusammengekommen sind und so wie wir den Fernsehturm denken, ne? Du änderst ja die PK, ja. Die wir hatten, okay, was wird oben stattfinden, und dann war es ja genau das, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen zeitgemäß guten Content nach oben bringen und das Zielgruppen übergreifend ausrichten, dass für jeden was dabei ist, ne? Und dass es noch besser, noch mehr Grund gibt, als nur die Aussicht aus dem Fernsehturm oben zu verweilen.
Also man muss ja auch sagen, ja, ich habe den Towers hier auch schon den Kollegen zu verdanken, der hier das Podcast-Business bei uns aufbaut, der Vincent, ehemaliger Spieler von euch sozusagen jetzt bei uns hier.
Er wurde ja grundausgebildet bei mir, noch als Praktikant.
Genau. Und jetzt ist er hier unser Geschäftsführer, das ist der Podcast-Unit. Und wir haben das schon
mal sehen, was aus solchen Jungs passiert.
Absolut, wenn wir haben auch schon den nächsten
Tag. Unsere Schularbeit.
Absolut, also wir saugen da kräftig Personal, weil Ex-Basketballer haben sich bewährt. Wir haben schon den nächsten schon dabei, der Yannick. Naja, also insofern, ihr merkt es schon, es gibt ja eine enge Beziehung zwischen den Towers oder zwischen den verschiedenen Aktivitäten von Tommy und uns. Danke, dass du da warst und nach all den Anläufen endlich mal erzählt hast, was du so treibst. Vielen Dank.
Ja, danke dir, Philipp.
Alles klar. Ciao, ciao.
Ciao.
Zum Schluss noch etwas Persönliches. Ich lese jeden Tag so zwischen 5 bis 10 verschiedene Newsletter. Einer davon ist unser eigener, konkret der von Podstars, also unserer internen Podcast-Firma. Da haben wir mittlerweile eine Kollegin, die jeden Tag die spannendsten News aus der Podcast-Industrie zusammenträgt. Finde ich für mich total relevant. Ich vermute, einige Hörer hier haben auch Spaß an der Branche, Spaß zu wissen, was da gerade passiert. Deswegen der Hinweis, podstars.de/newsletter könnt ihr euch eintragen, bekommt ihr den besten Podcast-Newsletter, den es in Deutschland zumindest gibt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.